Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Zoom. Und wieder geht es in dieser Sendung um den Internationalen Eucharistischen Kongress. Diesmal etwas über den Heiligen Vater. Und wie Sie seit letzter Woche wissen, wird er teilnehmen an der Abschlussmesse. Es ist ein besonderes Ereignis, wenn der Papst persönlich an Eucharistischen Kongresses teilnimmt. Papst Franziskus wird die Abschlussmesse des Weltereignisses am 12. September auf dem Heldenplatz zelebrieren. Der 266. Papst der Kirche, Jorge Mario Bergoglio, ist 1936 als Sohn italienischer Eltern in Argentinien geboren. Er lebte das Leben eines gewöhnlichen Jungen, der in ein Mädchen verliebt war, das bei der Actio Catholica arbeitete. Im September 1953, am Tag der Studenten, wollte er wie seine Zeitgenossen mit seiner Freundin tanzen gehen. Davor ging Jorge in die Basilika San José de Flores und traf Pater Duarte. Die Spiritualität, die der Priester ausstrahlte, inspirierte ihn, zur Beichte zu gehen. Dabei erkannte er, dass seine Berufung darin bestand, ein Mönch, ein Priester zu werden. Viel später erinnerte er sich in einem Gespräch an dieses Ereignis. Ich zitiere: Während dieser Beichte geschah etwas Seltsames mit mir. Ich kann nicht sagen, was, aber etwas, das mein Leben veränderte. Ich würde sagen, es war wie eine Überraschung, als ich die Augen schloss. Es war die Überraschung und das Erstaunen einer Begegnung, denn es wurde mir bewusst, dass jemand auf mich wartete. Von diesem Moment an werde Gott für mich derjenige, der mir vorausging. Der Mensch sucht ihn, aber zuerst sucht er nach dir. Der Mensch will ihm begegnen, aber er kommt uns zuvor. Er kommt uns entgegen. Zitat Ende. Es dauerte 4 Jahre nach der Berufung, bis er sich am Seminar eingeschrieben hat. Im Alter von 21 Jahren führte eine lebensbedrohliche Lungenerkrankung dazu, dass ein Teil seiner rechten Lunge, eine Operation, entfernt wurde. Er litt unter großen Schmerzen und wurde durch Schwester Dolores in seinem Kampf um sein Leben unterstützt. Einmal sagte die Nonne zu ihm, ich zitiere, jetzt folgst du Jesus, Zitat Ende. Dieser Gedanke veränderte Jorges Gedanken tiefgreifend. Später, als er über diese Phase seines Lebens sprach, sagte er, ich zitiere, unsere Berufung ist die Erfüllung und das Glück und der Schmerz ist eine Schranke bei der Suche nach ihnen. Deshalb versteht der Mensch die Bedeutung des Schmerzes erst durch den Schmerz des menschgewordenen Gottes, Jesus Christus. Richtig, Zitat Ende. Und der Schlüssel zum Erleben von Schmerz ist es, das Kreuz als den Kern des Schmerzes zu sehen. Zitat Ende. Jeder Versuch, Schmerz zu lindern, ist nur teilweise erfolgreich, wenn er nicht auf Transzendenzen beruht. Schmerz in seiner ganzen Fülle zu verstehen und zu erleben, ist ein Geschenk. Ja, es ist ein Geschenk seines erfüllten Lebens. Zitat Ende. Und du, an der von Papst Franziskus zelebrierten Messe auf dem Heldenplatz teilnehmen möchtest, wie gesagt, Sie können sich registrieren für die Veranstaltung und sichere deinen Platz. Auf unserer Webseite können Sie die Registrierung finden. Nun machen wir hier eine Musikpause und nach der Musikpause kommt dann die Sendung Gregorian im dritten Teil.
Fernab von den Lichtern der Stadt steh ich hier, denk einfach nach. Vielleicht sind Sterne nur kleine Spiegel, die durch ihr Schimmern dein Licht reflektieren. Ich frage mich so oft, was das bedeutet. Die Strahlen, sie malen Hoffnung in Leuchtschrift. Bin ich verloren, tapp ich im Dunkeln, gibst du mir Hoffnung, ewig, ewig, in neuen Farben, ein roter Morgen. Du sagst, es werde Licht, der Himmel leuchtet bunt und ich seh neues Land. Alles erstrahlt in hell, ich will nie wieder weg von dir. Der Himmel leuchtet. Versprechen flimmern auf schwarz als sichtbares Zeichen, du bist für mich da. Bin fasziniert von all deinen Farben, die Neon strahlen, weil dein Licht darin wohnt. Lauf aus dem Nebel, schau nur nach vorn, bei dir will ich bleiben, hier find ich Freiheit. Bin ich verloren, tapp ich im Dunkeln, gibst du mir Hoffnung, ewig, ewig, in neuen Farben, ein roter Morgen. Du sagst, es wäre Licht, der Himmel leuchtet bunt und ich seh neues Land, alles erstrahlt in hell, ich will nie wieder weg von hier, der Himmel leuchtet.
Das Licht, das nie vergeht.
Der Himmel leuchtet bunt und ich seh neues Land. Alles erstrahlt in hell. Ich will nie wieder weg von dir. Der Himmel leuchtet bunt und ich seh neues. Dein Licht vertreibt die Dunkelheit, der Himmel leuchtet. Der Himmel leuchtet.
Sie hören die Sendung Gregorianischer Choral auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Gregorianischer Choral. Zuletzt haben wir uns vor der Osterferien bzw. Osterfest gehört. Heute geht es um Verschriftung der Melodie. Die Sorge um das Weiterbestehen der heiligungswirksamen Art, die Cantus zu singen, führte in mehrere Schritten zur Verschriftung ab der Admotio Generalis Karls des Großen im Jahr 789 entstanden Messtextsammlungen. Dort sind die Texte noch ohne Noten oder Neumen in der liturgischen Reihenfolge niedergeschrieben, gelegentlich mit Tonarten versehen. René Jean Hesbert stellte 1935 die sechs wichtigsten, nämlich M, das Cantatorium von Monza, ca. 830, das Graduale von Rheinau, ca. 800, das Graduale von Mont-Blandin zwischen 790 und 800, das Graduale von Champagne, ca. 850, das Graduale von Corbi nach 853, das Graduale von Senlis 880. Um eine notengetreue Überlieferung der mittlerweile komplexen Bestände sicherzustellen, begann man um das Jahr 900 damit, die Melodiebewegungen verbunden mit rhythmischen Informationen in die bereits vorhandene Texthandschrift einzutragen. Die Zeichen sollten konservieren, was bei der mündlichen Tradierung verloren zu gehen drohte. Die partiell aus der Rhetorik übertragenen, von den Dirigierbewegungen des Kantors übernommenen Zeichen, Neumen ist Wink, ermöglichten es der Choralsänger, eine in ihrer melodischen Gestalt bereits durch Vor- und Nachsingen erlernte Melodie mit allen Rhythmus, Dynamik und Ausdruck bedeutsamen Einzelheiten vorzutragen. Diese frühere Notationsform, die in St. Gallen im Jahr 923 Cantorium St. Gallen und in Metz 930 Codex Laon und ihre bedeutsame Ausprägung erhielt, war adidasmatisch, das heißt, sie war in campo aperto, heißt im freien Feld, nach ohne Notenlinien und zeigt nur ungenauen Tonhöheverhältnis an. Ihr Anliegen war es, den Ausdruck der gesungenen Texte sicherzustellen. Die als Tonzeichen gedachten Neumen wurden durch Abkürzung ergänzt, die sich beispielsweise auf Dynamik und Tempo bezogen. Die literar signifikante verdeutlichen Zusatzbuchstaben sind C für Zelebrier, schneller, E für Equalitier, gleich, F für Fremitus, Frangor, Frendor, kräftig, laut, M für Mediziotier, gering, nur ein wenig, mäßig, P für Pressim oder Cum Pressione, mit Nachdruck, ST für Statim, sofort, rasch anschließen, T für Tenere, halten, und X für Expectare, warten. Eine Vielzahl unterschiedlicher Gestalter, Einzelton- und Gruppennomen ließ es zu, die Singweise und den Ausdruck ganz in den Dienst des Cantando Predicere, des singenden Verkünders, zu stellen. Die Notierung der Melodie in verschiedenen Skriptorien unterschiedlicher Provinzen während des 10. Jahrhunderts ist ungeachtet regional spezifischer Schreibweise der Nomen sehr einheitlich. Im Laufe zweier Jahrhunderte erfuhr diese Notationsform einen Wandel hin zur systematischen Notation auf Linien, die den bisher angestrebten Ausdruck weniger erfasste, aber eine genauere Wiedergabe der Tonhöhe ermöglichen sollte. Der Benediktinermönch Guido von Arezzo erfand um 1025 das Zwei-Linien-System, das später auf ein Vier-Linien-System im Terzabstand mit zwei Notenschlüssel, F- und C-Schlüssel, erweitert wurde. Nun kommen wir zu regionalen Choraldialekten. Um die erste Jahrtausendwende lassen sich in verschiedenen Handschriften Melodieveränderungen nachweisen. Sie zeigen die Entwicklung hin zu mehr oder weniger stark ausgeprägten Regionalchordialekten. Zentren waren Rom, Einsiedeln und St. Gallen, Frankreich in Metz sowie Spanien in Toledo mit den mozart-arabischen Choraldialekt. Eine Besonderheit ist der germanisch Peter Wagner oder ostfränkische Choral, der in zahlreichen lotirgischen, also in Metz und deutschen Handschrift, insbesondere Trier und in den Editionen von Michael Hermesdorf dokumentiert, aber auch in Mainz auftaucht. Er wird nachweislich seit 1333 bis zum heutigen Tag von der Kidiricher Chorknabe in der Kirche St. Valentinus in Kidrich im Rheingau tradiert. Besonders charakteristisch sind Melodiewendungen, die anstatt einer Sekundbewegung eine Oberterz aufweisen. Wegweisen Akzente in Bezug auf die Erforschung und Interpretation des gregorianischen Chorals gehen derzeit von Godehard Joppich, Johannes Berchmanns, Göschel und Stefan Glöckner aus. Nun die Verbindung zum Gesang des Orients, die dem gregorianischen Choral und der orientalischen arabischen Musikpraxis gemeinsam Form der Cantillatio dient, der Deutung, Intensivierung und Vertiefung des Textausdrucks. Choral im Hochmittelalter. Nachfolgend zwei Beispiele für einen sich herausbildenden Personalstil im Hochmittelalter. Das erste Beispiel ist Hildegard von Bingen. Das Kompositionskorpus Hildegard von Bingen, sie war Abtistin von Hubertsberg und Bingen, enthält 77 liturgische Gesänge mit Melodien in systematischer Nomennotation sowie das im Text und musikalischer Notation erhaltene liturgische geistliche Spiel Ordo Viritum, das in zweiter Fassung Unneumtier in der Visionsschrift Scivavis sowie Neumiert in späteren sogenannten Rupertsberg Riesenkodex, heute Staatsbibliothek in Wiesbaden, vorliegt. Es wird auch das Symphonia Harmonie Celestium Revelatium, das heißt Sophie der Harmonie der himmlischen Erscheinung, bezeichnet. Das Spektrum der Gesänge umfasst Antiphonen, Responsorien, Hymnen, Sequenzen, eine Kyrie, ein Halleluja sowie zwei Symphonien. Sie stellen das größte geschlossene mit den Namen der Komposition überlieferte Werk des Mittelalters dar. Sie haben einen klarer erkennbaren Personalstil, der sie bei aller Zeitgebundenheit von den Werken der Zeitgenossen unterscheidet. Hildegard setzte in ihrem kompositorischen Werk thematische Schwerpunkte, dort, wo liturgische Gesänge im konkreten Kontext benötigt werden. So komponierte sie Offizien zu Ehre des heiligen Disibod, des heiligen Rupertus oder anlässlich der Auffindung der Reliquien auf einem Kölner Friedhof zu Ehren der heiligen Ursula von Köln. Auch die Gottesmutter Maria, die im Rahmen der Entfaltung ihres weiblichen Gottesbildes eine wichtige Rolle spielt, wird mit einer Vielzahl von Gesängen bedacht. Die stilistischen Merkmale, die den Kompositionen Hildegards einen so ausgeprägten Wiedererkennungswert verleihen, sind neben ihren weiteren Ambitus, Umfang, bestimmte charakteristische Tonformen wie beispielsweise aufsteigende Quint-Quart-Bewegung sowie eine charakteristische motivische Arbeit, die sie auch zur Bedeutung des Textes Inhalt einsetzte. Das zweite ist Liutger Officium. Das Liutger Officium besteht aus Antiphon Vitus Ludgerus, Antiphon Ubi Postmondum, Antiphon Ivectantem Sedeus, Antiphon Vir Dei, Antiphon O Admirable Divinitatis Nomen, Antiphon Ude in Dominum, Responsorium Pites Ludgerus, Responsorium Gaude Mater, ursprünglich aus der Abtei Essen werden, ist eines von drei überlieferten Offizien zu Ehre des heiligen Liutger, des Abtes von Werden und ersten Bischof von Münster. Heute wird es in der Abtei Gerlev aufbewahrt. Die Texte nehmen Bezug auf die Vita Secunda Sancte Liutgeri und berichten über Liutgers Missionstätigkeit. Die Antiphonen und Responsorien sind im Stile der Spätgregorianik komponiert. Die Notenschrift ist mit Naumenschrift in vier Linien System notiert und entspricht den wesentlichen und Gepflogenheiten des 12. Jahrhunderts. Die Melodiebildung bei der Antiphonen ist, wie bei Kompositionen, für das Stundengebet üblich. Obligotonisch einige Töne auf einer Wortsilbe, die der festlichen Responsoria prolixa sind, melismatischer viele Töne auf einer Wortsilbe gestaltet. Wie bei Hildegard verwendet der Schreiber das Quellissima im Mehrtonabstand. Eine Besonderheit dieser Nomen-Notation ist die Civilus Quadrata, betont zu singenden, absteigenden zwei Tonneume, die des Bes Quadratus, betont zu singenden, aufsteigenden zwei Tonneume, entspricht. Wegweisende Akzente in Bezug auf die Erforschung und die Interpretation der Gesänge des Hochmittelalters gehen derzeit von Benjamin Bagby, David Hilei, Maria Jonas, Hartmut Möller, Stefan Morent, Michael Popp, Marianne Richter Pfau und Barbara Stühlmeier aus. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nun hören Sie noch einige choralische Lieder zu Thema Gregorian und wir hören uns spätestens am Freitag in der Nachrichtensendung oder in einer Woche wieder. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Yeah.
Whoa.